Der Schriftsteller Christoph Peters hat schon viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Zuletzt war das die Trilogie Der Sandkasten, Krähen im Park und Innerstädtischer Tod. Geboren wurde er 1966 am Niederrhein. Seit vielen, vielen Jahren lebt er in Berlin. Und hier wird er nächste Woche auch zu Gast sein in unserem Radio 3 Kultursalon Orte und Worte mit seinem neuen Roman Entzug. Und ich freue mich sehr, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Peters. Er ist mein Gast hier im Radio 3 Studio. Guten Morgen. Schön,
Guten
dass
Morgen.
Sie hier sind. Entzug handelt von Alkoholismus und vom Entzug, wie der Titel ja auch schon sagt. Was war zuerst da am Anfang dieses Buches?
Am Anfang des Buches war vor sehr, sehr vielen Jahren, nachdem ich aus dem Entzug gekommen bin, die Idee, eines Tages darüber zu schreiben, weil die Erfahrungen, die ich da damals gemacht habe, doch zu den intensivsten meines Lebens gehören. Und zwar sowohl die letzte Phase des süchtigen Trinkens als auch der Entzugsraum in der Klinik selber, das war so ein richtiger Höllentrip und irgendwann wollte ich diese Erfahrung nochmal in Sprache bringen.
Sie machen, wir hören es jetzt gleich schon am Anfang dieses Gesprächs, kein Geheimnis daraus, dass Entzug irgendwo auch Ihre eigene Geschichte ist. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, damit rauszugehen, darüber zu sprechen?
Eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe während meiner gesamten Arbeit in den letzten 30 Jahren eigentlich immer wieder biografische Themen benutzt, verformt, weiterverarbeitet, im Dorfroman irgendwie Teile meiner niederrheinischen Kindheit und Jugend, in Wir in Kahlenbeck, Internatszeit, schon in Stadtlandfluss gibt es Teile, die autobiografisch sind. Und ich benutze mich eigentlich seit vielen Jahrzehnten immer auch als Material und schlachte mich aus. Im Endeffekt geht es nicht darum, meine wahre Geschichte zu erzählen, sondern aus dem Material, was ich mir erlebt habe, einen guten Roman, einen guten Text zu machen. Und insofern ist der Unterschied, wenn ich einen autofiktionalen Stoff nehme, zu den völlig erfundenen Stoffen am Schreibtisch dann gar nicht so groß für mich.
Das Buch erscheint morgen. Mhm. Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu schreiben?
Einer der ganz einfachen Gründe, die mit mir und der Art und Weise, wie ich arbeite, zu tun haben, war, dass das Buch jetzt fertig war. Also ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht und wenn ich solche Stoffe bearbeite, dann vergehen oft Jahrzehnte, bis sie sozusagen schreibreif sind. Und in dem Fall habe ich gemerkt, als das letzte Buch fertig war, das steht jetzt an. Das ist so lange in meinem Kopf hin und her bewegt worden, dass ich jetzt anfangen kann, es tatsächlich zu schreiben. Und der zweite Grund war, ich hatte letztes Jahr, bin ich seit 20 Jahren trocken und habe so gemerkt, im Laufe der Jahre verschieben sich dann die Erinnerungen, die Bilder werden unschärfer und ich wollte mir, bevor das dann irgendwie in der senilen Verklärung verschwindet, nochmal wirklich genau vor Augen führen, wie das Trinken war und auch wie der Zerfall meiner selbst in der Klinik am Anfang, als ich dann plötzlich ohne Stoff dastand, wie sich das angefühlt hat.
Wie kann ich mir den Schreibprozess vorstellen? Sie haben ja gerade gesagt, das war die intensivste Zeit Ihres Lebens, sicherlich auch eine schreckliche Zeit auf Ihre Weise. Diese erneute Konfrontation jetzt nach diesen 20 Jahren, die Sie trocken sind, war das auch nochmal ein neues Durchleben dieser Zeit? Ist das schwer gefallen?
Es war eine komische Mischung. Also eigentlich verarbeite ich nicht beim Schreiben, sondern ich fange erst an zu schreiben, wenn ich etwas verarbeitet habe. Also wenn es mir sozusagen zu Material geworden ist, wenn ich es mir ganz anverwandelt habe. Trotzdem war jetzt hier beim Schreiben, gab es Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich mir selber in der Härte, mit der ich mir jetzt beim Trinken und dann auch beim Zerfall zuschaue, doch in Teilen schon sehr peinlich bin und irgendwie auch solche Momente des Schuldgefühls meiner Frau, meiner Tochter, Freunden gegenüber, gegen die kann man dann irgendwie nichts machen, die kommen dann. Wobei die tatsächlich beim eigentlichen Schreibprozess gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Da bin ich tatsächlich durch fast so eine Art Flow durchgerauscht durch diesen Text mit einer großen Krise zwischen den beiden Teilen, wo ich gedacht habe, ich krieg's nicht hin. Aber im Nachhinein, als die Überarbeitung anfing, als der eigentliche Text geschrieben war und man dann wieder drei Schritte zurücktritt, um zu gucken, taugt es jetzt formal was? Habe ich die richtigen Sätze? Habe ich die richtigen Adjektive? Stimmt der Rhythmus? Und dann sozusagen nochmal eine größere Distanz einsetzt als beim Schreiben selber. Da war ich mir zum Teil doch schon sehr peinlich.
Sie sagten es gerade, es gibt zwei Teile. Der erste heißt Trinken, der zweite nicht trinken. War das für Sie selber eine Hilfe, diesen Text in diese zwei Teile einzuteilen?
Ja, das war irgendwie für mich so ganz klar. Ich wollte eigentlich am Anfang nur einen Entzugsroman schreiben und gar keinen Trinkerroman, habe aber gemerkt, dass das Drama des Entzugs erst dann plausibel und nachvollziehbar wird, wenn ich vorher etwas über das Trinken mache. Und dann lag es einfach auf der Hand, diese beiden Teile so zu machen. Gleichzeitig hat das Buch eine formale Ebene. Ich habe, während ich an diesem Roman während ich in den Entzug gegangen bin, eine solche Krise mit dem Roman, den ich damals geschrieben habe, Ein Zimmer im Haus des Krieges, gehabt. Und der erzählt von einem Deutschen, der Islamist wird und nachher in einem ägyptischen Gefängnis sitzt. Und dazwischen gibt es auch so eine Zäsur. Und ich habe diesen Roman jetzt Entzug quasi kompositorisch diesem Roman Zimmer im Haus des Krieges nachempfunden, nachgebaut. Und insofern war es da eben auch plausibel, so einen Teil zu haben, der wie ein Kriegszustand ist, nämlich das Trinken, und dann das zweite fast wie ein Gefängniszustand in der Entzugsklinik.
Sie sagen es gerade, das ist nicht nur ein Buch über Alkoholismus, über Alkoholsucht und einen Entzug, sondern auch darüber, wie schwer es sein kann, kreativ zu sein, über den Druck, der einem da ständig im Nacken sitzt. Man fühlt das richtig, wenn man das liest. Jedes Buch ein neuer Berg, eine neue Hürde, über die man irgendwie drüber muss, und man hat auch keine Alternative. Man ist ja nun mal Schriftsteller. Dabei hat dem Erzähler nun lange Alkohol geholfen. Inwiefern ist es Ihnen wichtig, in diesem Fall auch über Schaffensprozesse und das eventuelle Scheitern, das immer da drin auch als Möglichkeit liegt, zu schreiben?
Für mich war natürlich das Trinken als Jugendlicher, als ich angefangen habe, Maler und Dichter wollte ich damals werden mit 15, 16. Und das gehörte ganz stark irgendwie in diesen exzessiven, auch selbstzerstörerischen Raum, den viele Künstler eben gepflegt haben. Leute wie Van Gogh oder James Joyce oder Beckett. Jetzt habe ich gerade die späten Tagebücher von Max Frisch gelesen, wo er auch dezidiert sagt, ich bin Alkoholiker, es ist jetzt zu spät, es zu verleugnen. Also das zählte für viele von den Leuten, die mir damals Vorbild waren, einfach auch zum Symptomkomplex Künstler, und ich wollte wild leben und jung sterben. Und gleichzeitig ist natürlich dieser ganze Raum des Genialischen auch ein riesiges Klischee. Ein Klischee, was man kulturell tradiert für sich selbst dann adaptiert. Und im Schreiben des Romans wollte ich mich auch mit diesem Künstlerklischee in der Doppelgesichtigkeit beschäftigen. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass man, wenn man gute Literatur und Kunst machen will, in Grenzbereiche der menschlichen Seelenlandschaften vordringen muss, wo noch keiner war. Und auf der anderen Seite steht dahinter natürlich auch so eine Verklärung von Selbstzerstörung und von Autoaggression, die auch nicht wirklich hilfreich ist. Und davon, von beidem wollte ich eigentlich jetzt erzählen. Von dem Mythos, aber auch von der Notwendigkeit, wirklich in existenziell dramatische Räume hineinzugehen. Und der Erzähler versucht dann eben auch in der Klinik zu zeichnen. Er zittert so stark, dass es eigentlich nicht geht. Aber sofort setzt bei ihm wieder so eine künstlerische Logik ein, dass er denkt, naja, wenn ich jetzt so stark zittere, dass meine Linie unruhig ist, vielleicht kann man da dem doch irgendwie einen Ausdruck abgewinnen durch diese Art von Motorik, die man sonst nicht hätte.
Sie sind ja selber nicht nur Schriftsteller, Sie sind ja auch Künstler, Sie haben ja auch Kunst studiert. Sie haben das gerade so ein bisschen beschrieben. Man hat vielleicht dieses Bild vom Künstler, dieses Ideal, der natürlich auch ein bisschen verrucht ist, der in der Bar sitzt, der Zigaretten raucht, bis er nicht mehr kann, der Absinth früher trinkt, später ist es Wodka-Whisky. Wann ist das bei Ihnen gekippt, dass das irgendwo etwas auch Erstrebenswertes ist und etwas, was man irgendwo auch idealisiert, zu etwas, was kaputt ist?
Also die Doppelgesichtigkeit war relativ früh da. Da ich irgendwie so mit 15, 16 in so eine Art depressive Zustände gekippt bin, die immer wieder kamen und mich ein paar Mal im Jahr für Wochen außer Gefecht gesetzt haben, habe ich Alkohol sehr früh als Antidepressivum benutzt und das dann aber auch wieder sozusagen als Berufskrankheit verklärt. Und es gab irgendwie, ich habe ab 15, 16 wirklich jeden Tag zu viel getrunken. Anfangs irgendwie einen Liter Wein, 2, 3, 4 Flaschen Bier am Tag und dann irgendwie 2 bis 3 Mal die Woche richtig hart bis an die Grenze. Und irgendwann mit 25 saß ich schon mal morgens ich weiß nicht, 10 vor einem Wodka und habe mich gefragt, trinke ich jetzt, weil ich depressiv bin, oder bin ich depressiv, weil ich trinke? Da war mir eigentlich schon klar, dass das irgendwie weder gesund noch sonst irgendwie nutzbringend ist. Es hat so lange für mich funktioniert, als ich das Gefühl hatte, es hilft mir tatsächlich für die Arbeit, es hilft, bestimmte Blockaden im Kopf zu lösen. Ob die Blockaden nicht vielleicht zum Teil erst durch die Sucht aufgetaucht sind, das hätte ich damals nicht genau beurteilen können. Aber so Alkohol als Löser von Schreibblockaden, von der Angst vor dem weißen Blatt, das habe ich sehr, sehr lange auch einfach benutzt.
An einer Stelle heißt es im Buch, dass das gesamte soziale Leben zum Beispiel ihrer Eltern auch auf gemeinsamen Trinken basiere und alle großen Familienkonflikte in nächtlichen Besäufnissen gelöst wurden. Wie gehen Sie heute durch die Welt? Sie haben gerade gesagt, Sie sind seit jetzt mittlerweile über 20 Jahren trocken. Was für einen Blick haben Sie heute darauf? Schütteln Sie manchmal den Kopf, wie so Alkohol gebraucht wird in der Gesellschaft?
Also für mich hat es manchmal schon was sehr, sehr Befremdliches, weil ich inzwischen eben so komplett durchgenüchtert bin, dass ich auch sofort merke, bei einfachen Abendessen, wenn Leute ein, zwei Gläser Wein getrunken haben, dann werden sie euphorischer, die Rhetorik nimmt an Drama zu und irgendwie sie werden noch größer, noch sehr mehr davon überzeugt, dass das, was sie sagen, jetzt nun ganz, ganz wichtig ist. Und das hört man dann irgendwie deutlicher, als wenn man mittrinkt. Und gleichzeitig gehe ich in den Supermarkt und auf Griffhöhe sind die ganzen Flachmänner und ich gehe immer noch durch die Straße und sehe dann da die Wodka-Flachmänner in den Fenstern stehen, die leer sind, die irgendjemand, der ganz dringend einen Schnaps brauchte, irgendwie da abgestellt hat. Zu denen habe ich eben auch gehört, ne? Und es ist immer, wenn ich durch die Straßen gehe, eigentlich beides. Das Befremden darüber, wie selbstverständlich die Droge ist. Die Erschütterung darüber, wie viele Leute auch verdeckt Schwerstalkoholiker sind, selbst in so einem bürgerlichen Viertel wie Prenzlauer Berg, liegen überall Flachmänner rum. Also, und Flachmänner trinkt man jetzt nicht, weil man irgendwie weil man einen schönen, genussreichen Abend mit Freunden verbringen will, sondern weil man sie braucht. Und auf der dritten Ebene eben auch das, die Frage, welche gesellschaftlichen Folgen das hat, und zwar doppelt. Zum einen, ich meine gar nicht mal nur sehr die gesundheitlichen Schäden, die dadurch Kosten verursachen, Arbeitsausfälle, sondern auch, dass wir uns natürlich mit dem Trinken am Laufen halten in einer kapitalistischen Welt und wie die ganzen Frustrationen, die unbefriedigende Arbeit, entfremdete Lebensverhältnisse mit sich bringen, werden systematisch nach der Arbeit und dann irgendwann manchmal auch bei der Arbeit durch organisierten Alkoholkonsum unter den Teppich gekehrt. Und wenn man den Leuten die Drogen wegnehmen würde, würde es wahrscheinlich zu Aufständen kommen, beziehungsweise gar nichts mehr würde funktionieren.
Ja, das scheint sich irgendwie nicht viel geändert zu haben, auch in unserer Zeit jetzt. Trinken tut man gemeinsam, mit dem Aufhören ist man dann ganz schön alleine gelassen. Sie haben es geschafft, Sie schreiben davon. Was für eine Resonanz auf Ihr Buch wünschen Sie sich im Idealfall?
Also ich hoffe erstmal, dass Leute das lesen, um so ein bisschen in die Köpfe von Leuten in ihrem Umfeld oder auch die sie kennen, die trinken, das besser zu verstehen, wie die Mechanik ist, wie sich das von innen anfühlt. Weil ich glaube, wenn Leute, die nicht trinken, mit Leuten konfrontiert sind, die süchtig trinken, ist oft eine ganz große Ratlosigkeit da. Man weiß nicht, was man mit denen tun soll, wie man die ansprechen soll. Soll man sie überhaupt ansprechen? Ach, das geht mich ja nichts an. Und ich habe deshalb auch versucht, das Buch sehr hart und klar zu schreiben, dass die Leute, die es lesen, so ein wirklich realistisches Bild davon haben, wie es im Kopf eines Suchttrinkers aussieht. Das war das eine. Das andere ist irgendwie, dass ich ein bisschen auch das Buch geschrieben habe, um am Ende sowas wie Hoffnung zu machen, weil mir ist es dank freundlichen Schicksals, Gnade der himmlischen Mächte, ich weiß nicht weshalb, gelungen, vor 20 Jahren damit aufzuhören und seitdem ein ganz anderes und neues Leben zu führen und das Geschenk bekommen zu haben. Und ich glaube, nach allen Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch was ich zum Beispiel bei AA an den Tischen gesehen habe, dass diese Chance im Prinzip für jeden möglich ist, der in so einer Suchtkurve drin ist und in so einer Suchtspirale nach unten gesogen wird. Und das Buch soll auch ein bisschen Hoffnung machen für die, die vielleicht noch süchtig sind, die es lesen, zu sagen, ich könnte das schaffen, ich will das versuchen.
Danke dafür, auch für das Mutmachen und danke fürs Kommen und für das Gespräch. Herzlichen Dank. Der Schriftsteller Christoph Peters hier auf Radio 3. Sein neuer Roman Entzug erscheint morgen am 18. März im Luchterhand Verlag. 400 Seiten, kostet 24 Euro. Nächste Woche ist Christoph Peters bei uns zu Gast im Radio 3 Kultursalon. 19 Uhr, Mittwochabend, spricht er dann mit Anne-Dore Krohn, unserer Literaturredakteurin, über das Buch. Aus diesem Gespräch wird dann eine Folge der Literatursendung Orte und Worte. Die hören Sie am 4. April um 18 Uhr und am 30. April können Sie ihn auch noch mal bei der Lesung erleben im Buchhändlerkeller in Berlin. Und jetzt habe ich noch ein Bonbon für Sie. Wir können nämlich jetzt ein Exemplar seines neuen Buchs vergeben, Entzug. Rufen Sie uns schnell an, das ist bestimmt im 0,nichts weg. 030 für Berlin und dann 30 20 0040. Viel Glück.